Matthias von Hellfeld ist möglicherweise dem einen oder der anderen von euch bekannt aus unserer feinen kleinen Reihe Geschichtsunterricht. Und Matthias von Hellfeld ist Historiker und Matthias von Hellfeld schreibt Bücher, und zwar historische Bücher. Und genau das hat er schon wieder getan fürs Jahr 2025 und ein Buch vorgelegt mit dem Titel Die verunsicherte Nation. Untertitel Deutschlands Migrationsgeschichte von der Völkerwanderung bis heute. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Warum überhaupt ein solches Buch?
Weil es gibt manche Dinge in Deutschland zu beobachten, die vollkommen skurril sind und ganz, ganz merkwürdig. Ich will mal so ein paar Beispiele sagen. Wir haben eine Kultur des Willkommens gegenüber Migranten, die abenteuerlich toll ist, wo Leute an Bahnhöfen und Flughäfen stehen mit Care-Packets und allen möglichen Dingen. Mhm. Sie bei sich zu Hause aufnehmen, die Kühlschränke aufmachen und ihnen versuchen jedenfalls eine möglichst weiche Landung hier in dieser, ja, für die wahrscheinlich sehr fremden und sehr komischen neuen Heimat zu bereiten. Und auf der anderen Seite stehen da Leute, die sind bereit, die Wohnheime von Migranten anzuzünden, die schreien rechtsextreme Parolen, schwenken irgendwelche Nazi-Fahnen und halten geheime Veranstaltungen ab, auf denen dann über Remigration und Deportation gesprochen wird. Und wenn wir den Wahlkampf der AfD betrachten, dann ist das ja nicht nur einfach so Gerede von irgendwelchen rechtsextremen Idioten, sondern es ist Parteiprogrammatik der AfD, die Abschiebetickets per Flughafen als Flugtickets verschickt, die Remigration jetzt ganz öffentlich und wirksam auch in ihr Repertoire der Spitzenkandidatin aufgenommen hat und so weiter. Also das hat sich in diese Partei hinein gefressen. Und das ist natürlich in Ansätzen auch woanders zu bemerken, aber nicht in dieser extremen Schärfe und dieser Radikalität und auch dieser mörderischen Qualität. Also wir haben ja nahezu täglich irgendwelche Angriffe auf Juden, auf Migranten, auf Wohnheime. Wir haben sehr viele Brandanschläge, wir haben Messerattentate, wir haben diese Idioten, die auf Weihnachtsmärkte fahren und so weiter. Also wir haben alle möglichen Erscheinungen dieser völlig aus dem Ruder gelaufenen Situation. So, und meine Frage war jetzt, woher kommt das eigentlich? Und das ist der Ausgangspunkt der Überlegung gewesen, die mich dann sozusagen am Anfang, als das Blatt noch ganz weiß war, geführt haben.
Und du kommst dann dahin, die Nation als verunsichert zu bezeichnen. Warum sollte die verunsichert? Also ich bin gar nicht verunsichert. Warum ist die Nation verunsichert?
Ja, weil du wahrscheinlich diese Gefühle für eine Nation gar nicht hast. Das ist im Übrigen auch sehr typisch für uns, also für uns Deutsche, jetzt nicht nur für uns beide. Und das wiederum liegt an etwas ganz, ganz anderem. Und dazu ist dann der Historiker gefragt. Europa ist ein Kontinent, auf dem die Deutschen in der Mitte wohnen. Wenn man sich eine Karte aufschlägt, dann sieht man tatsächlich dieser Spruch, wir haben die meisten Nachbarn auf der ganzen Welt, der stimmt. Und deswegen haben wir als Pflicht in der Außenpolitik dafür zu sorgen, dass wir ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn haben. Das bemühen wir uns zumindest seit 1949 mit Gründung der Bundesrepublik und der DDR. Wenn du aber die Geschichte zurückverfolgst und gehst zur ersten großen Reichsgründung, also zum Kaiserreich Karls des Großen, das Fränkische Reich im Jahr 800, und wenn du dann die Geschichte von da an betrachtest, dann hast du einige Etappen. Und diese wiederum sind maßgeblich dafür zuständig, dass du ein ganz merkwürdiges Gefühl zu deiner deutschen Nation hast. Und das liegt daran, dass das Karlsreich aufgeteilt wurde unter seinen Enkeln. Das will ich jetzt nicht alles erklären, das kann man nachlesen.
In welchem deiner Bücher?
In allen.
In allen.
Also das kann man nachlesen. Und das Ergebnis war, dass auf der westlichen Seite, da wo wir heute Frankreich finden, ein ziemlich großes, damals sogenanntes Westfränkisches Reich entstanden ist, das in seinen Grenzen eigentlich niemals verändert wurde, das von Anfang an zentralistisch war, und dass die römischen Strukturen in Gallien, das war ja das frühere Gallien, übernommen hat. Also die Ile de la Cité war erst der erste Verwaltungsmittelpunkt dieses Landes und es war total zentralistisch, also alles auf den König gerichtet. Mhm. Und wenn du jetzt die Landkarte anguckst, wie Frankreich in Europa positioniert ist, dann siehst du gen Westen die Pyrenäen und du hast ansonsten Wasser. Und du hast auf der östlichen Seite, also Richtung, wo heute Deutschland ist, so eine Markierung, das ist der Rhein. Mhm. So, und in diesem größeren Rahmen bewegte sich Frankreich ohne irgendwelche Veränderungen über viele Jahrhunderte. Mhm. Das ist das eine Merkmal. Das zweite Merkmal ist, In diesen vielen Jahrhunderten wurde Frankreich von 5 Dynastien regiert. Das endete mit den Bonapartes, also mit Bonaparte dem Dritten, Napoleon dem Dritten, 1871. Dann kamen Republiken, erst 2, 3, 4, 5, jetzt ist die 5. Aber bis dahin gab es eben Königreiche oder gab es einen König und die kamen aus 5 Dynastien. Wenn du jetzt auf die andere Seite guckst, also östlich des Rheins, dann findest du dort, man glaubt es kaum, das Ostfränkische Reich. So, und dieses Ostfränkische Reich war ab 962, der Kaiserkrönung Ottos des Ersten, mit dem nördlichen Teil Italiens verbunden, mit dem nicht ganz unmaßgeblichen Detail, dass in diesem nördlichen Teil Italiens der Vatikan lag. Das heißt, der König der Ostfranken war immer auch Patron des Vatikans oder des Papstes. So. Und das wiederum bedeutete, dass die Könige im Ostfränkischen Reich häufiger über die Alpen mussten, um dort Dinge zu regeln, und da gab es viel zu regeln, mit der Konsequenz, dass das Reich, wo sie eigentlich für zuständig waren, ich sag mal, verwaist war auf dem Thron. Da gab es keinen König, der war einfach nicht da.
Verreist, also nach Diktatur verreist sozusagen. Aber der wird doch trotzdem Macht gehabt haben, auch wenn er nicht physisch anwesend war.
Nein, der hatte eben keine Macht oder nicht viel, weil er physisch nicht anwesend war und weil er delegieren musste. Das Reich musste ja regiert werden. Er hat das delegiert an die Landesfürsten. Und die wiederum haben gesagt, das ist eigentlich eine wunderbare Idee. Dann können wir das hier so regieren so ein bisschen, ja, wir machen hier einen auf König, auf kleine Könige und dafür kriegen wir Rechte, wir kriegen das Recht Zölle einzunehmen, wir können Münzen prägen, wir können eine eigene Gerichtsbarkeit haben, wir können kleine Heere aufstellen und so weiter und so fort. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit ergeben, dass die Territorien, die kleinen Teile des ganzen Großen sehr, sehr mächtig wurden und dass das ganze Große alleine ohne die Unterstützung der kleinen Teile völlig machtlos war. Das kannst du am Investiturstreit dir sehr schön angucken. Ja, das war der berühmte Gang nach Canossa 1077. Es ging um den Streit, ob der Papst über der weltlichen Macht steht oder der König in die Belange der Kirche eingreifen darf. Der berühmte Investiturstreit. Das Ergebnis war, dass die Territorialherren dem König, ihrem eigenen König, in den Rücken gefallen sind und gesagt haben, du musst jetzt das und das machen, ansonsten setzen wir dich ab. Dann hat er das gemacht und sie haben ihn trotzdem abgesetzt und haben Gegenkönige gewählt und haben einen Riesenbohai gemacht und das ganze Reich geschwächt dadurch und den Papst gestärkt. Will sagen, es hat in unserem Teil, also da, wo heute Deutschland ist, hat es ab, sagen wir mal, ungefähr 890, also Beginn 10. Jahrhundert, bis zur Reichsgründung 1871, ein totales Durcheinander an Territorialherrschaften gegeben. Und diese Territorialherrschaften, da waren bis zu 350, ja, auf dem Gebiet des Ostfränkischen Reiches. Das war natürlich ein bisschen größer als die Bundesrepublik heute, klar. Aber es waren trotzdem eminent viele. Und das war völlig idiotisch, weil wenn du deine Waren von Paris nach Warschau bringen wolltest, irgendwelche Felle oder Perlen oder was auch immer, dann musstest du über 10, 15 Zoll Grenzen marschieren. Und das war teuer. Also Wirtschaftswachstum gab es da nicht. Da gab es nur hin und her Geschiebe. Und diejenigen, die reich wurden, das waren die Zölle einnehmen konnten, also die Territorialherren. Das hatte zur Konsequenz, dass die Menschen in den Territorien eine Identität aufgebaut haben zu ihren eigenen Territorien.
Ja, ich bin Kölner, du bist
genau, Bremer. Die sind nicht zum Kaiser gerannt, die kannten die gar nicht zum Teil. Die wussten gar nicht, wo der ist. weil das ist auch schwierig gewesen. Ja, weil, nehmen wir mal die Zeit, als die Habsburger das, ich sag mal, Dauerherrschaft übernahmen, also 1450 ungefähr, bis 1806, da lag der Kaiserthron stand in Wien. So, der Kaiser, ich sage jetzt mal, der Deutschen, war kein deutscher Kaiser, sondern ein römischer Kaiser. Ich kann auch gleich erklären, warum. Es war ein römischer Kaiser, der über das Heilige Römische Reich regierte, in denen 12 Sprachen gesprochen wurden, von denen eine Deutsch war. Und erst im 16. Jahrhundert, Mitte bis Ende 16. Jahrhundert, hat sich durchgesetzt, diesem Heiligen Römischen Reich den Zusatz zu geben, deutscher Nation. Das war nicht die Gründung eines deutschen Nationalstaates, sondern die Anerkenntnis, dass der deutsche Anteil an diesem Heiligen Römischen Reiche Reich sehr groß war und auch sehr bedeutend war. Deswegen wurde es ein deutscher, ein Anhang sozusagen deutscher Nation. Das heißt im Klartext, die Deutschen wurden von einem römischen Kaiser regiert, der in Wien saß. Und in ihrem Reich lebten 11 andere Sprachethnien und viele Völker, mit denen sie nichts am Hut hatten. Das Ergebnis ist, also das ist jetzt gar nicht keine Kritik oder nichts Schlimmes oder schlecht, sondern es ist einfach eine Tatsache. Aber das Ergebnis dieser Tatsache ist, dass sie sich voneinander natürlich auch ein bisschen abgeschottet haben, alleine der Sprachgrenze wegen.
Ja.
So. Und das heißt, der Badener ist ein Badener oder ein Badenser und erst danach ganz, ganz weit weg ein Deutscher, wenn überhaupt damals.
Wie würde Deutsch oder wie ist Deutsch damals denn überhaupt definiert worden? Nur über die Sprache?
Ja, also es gibt so alte Zeugnisse aus dem 8. 9. Jahrhundert, da wurde dann erzählt, dass die Menschen deutscher Zunge oder die Menschen, die Deutsch sprechen oder die sich diesem Sprachraum zugehörig fühlen. Also es gibt keine Begriffsdefinition, die Deutschen. Das findet als allererstes Mal statt, als die Türken aus Ostmitteleuropa Richtung Mitteleuropa vorgedrungen sind und vor Wien standen oder jedenfalls eine Bedrohung durch die Türken von der allgemeinen Christenheit in Europa anerkannt wurde. Und da hat dann der Papst die sogenannten Türkenreichstage mit abgehalten oder war dort vertreten. Und der Gesandte des Papstes hat bei diesen Türkenreichstagen die Deutschen an den Hammelbeinen gekriegt und hat ihnen gesagt, ihr seid das kampferprobte Volk und ihr seid die Richtigen, die uns gegen die Türken verteidigen müssen. Und dabei bezog sich dieser Gesandte des Papstes, der später übrigens selber Papst wurde, auf einen Text von Tacitus. Und du siehst, das ist ein relativ komplexes Thema.
Ja, es ist verworren, nicht komplex.
Nein, es ist nicht, verworren ist es nicht. Ja? Man muss ja immer versuchen zu erklären, warum hat denn dieser Papst von den Deutschen gesprochen?
Ja.
Was war der Grund?
Ja.
Und der Grund war, dass kurz vorher die Schrift von Tacitus über die Deutschen, geschrieben im 1. Jahrhundert nach Christus oder um die Zeitenwende herum.
Tacitus hat die Deutschen ganz so eher Germanae oder Germanis.
Ja, oder die Origine Germaniae. So,
ah, okay. Also
über den Ursprung der Germanen. So, und der hat die als kampfeslustige, trinkfeste Waldbewohner beschrieben, was natürlich völliger Quatsch war. Und daraus hat dann der Papst gemacht, ihr seid die Nachfahren dieser Germanen. Und deswegen seid ihr kampferprobt und tüchtig. Und wir haben euch mit dem Christentum, das es ja zu Tacitus Zeiten noch gar nicht in Germanien gab, das gab es ja sowieso eigentlich noch gar nicht. Wir haben euch mit dem Christentum domestiziert, deswegen seid ihr eigentlich ganz friedlich und ganz nett. Aber ihr könnt, da ihr Nachfahren der Germanen seid, kämpfen. Und das hat sich bis zu Alexander Gauland durchgezogen.
Ja, ich wollte gerade sagen, diese Erzählung, die hält sich ja bei der extremen Rechten noch heute.
Und das ist alles dummes Zeug. Es ist alles dummes Zeug. Die Germanen und die Deutschen haben nichts miteinander zu tun. Die haben zwar auf dem gleichen Gebiet gewohnt, aber die Germanen sind nicht die deutschen Vorfahren. Es gibt keine direkte Kontinuität, was man in Volksliedern oder Volkskunst oder was weiß ich für eine Volksgeschichte darstellen könnte zwischen den Germanen um die Zeitenwende herum, also um Null, und uns heute. Das wurde nur aufgebaut immer in der deutschen Geschichte als Mythologie. Wir sind mit einem Mythos alle groß geworden. Und da gibt es dann in dem Buch auch ein paar Beispiele natürlich zu, wo uns Autoren des 19. Jahrhunderts erzählen, dass die Germanen im Grunde genommen aus der Zeit der Antike stammen oder dass noch vorher sie mit irgendwelchen Schiffen von wo auch immer aus dem Orient gekommen sind. Alles Quatsch, ja, weil sie nichts, wirklich, es gibt keine direkte Verbindung zwischen uns. Und wir können natürlich jetzt, wir müssen natürlich gucken, wo kommen denn eigentlich die Deutschen her oder was sind denn jetzt eigentlich die Deutschen? Und da wird es tatsächlich schwierig, weil die Deutschen so gibt es nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Franzosen. Weil, und das ist wirklich, das ist ein, oder noch besser bei den Spaniern. Die Spanier leben am Ende eines Kontinents und da gibt es nur Wasser drumherum und eine große Gebirgskette Richtung also der Mitte des Kontinents. Das heißt, die Spanier sind niemals ein Durchreiseland gewesen. Niemals. Da ist man hingefahren, aber dann auch wieder weg, weil weiter ging es ja nicht. Deutschland oder die germanischen Stämme oder die Vielvölkerstaaten im Heiligen Römischen Reich waren immer Durchzugsgebiet. Letztes Beispiel, warum das für alle Europäer so wichtig ist, ist die Maut. Ja, mein Freund Andi Scheuers Maut ist gescheitert daran, dass die Europäer gesagt haben, wenn ihr das dicht macht oder wenn ihr uns eine Maut abknöpft, dann könnt ihr es auch dicht machen über die Maut. Und dann können wir unsere Autos da nicht mehr durchfahren lassen. Dann können wir nicht mehr die LKW, keine Ahnung wohin, jedenfalls von West nach Ost fahren lassen und auch von Dänemark nach Italien. So, das heißt, wir haben immer das Glück, sozusagen von allen zu profitieren, aber auch das Pech, dann sozusagen, ich sag mal, im Interesse aller handeln zu müssen.
So, ja. Aber das, also wir reden ja gerade über Nationalgefühl, das ich möglicherweise nicht habe. Der französische Holger Klein, der auch irgendwo in irgendeiner Großstadt in seinem Wohnzimmer sitzt und Podcasts aufzeichnet, wie fühlt der sich denn im Vergleich zu mir?
Der französische Holger Klein, der hat Bezugspunkte in seiner Geschichte, die von allen unbestritten sind. Die Marianne, die französische Revolution, das Parthenon, Napoleon. Das sind Dinge, oder Versailles, das sind einfach glorreiche Dinge, die werden alle ein bisschen unterschiedlich betrachtet, klar, aber sie werden auf jeden Fall nicht in Frage gestellt. Und das ist die Basis für dieses, ich sag mal, sehr starke Nationalgefühl. Und dass sie eben immer an der gleichen Stelle, in den gleichen Grenzen, von wenigen Dynastien regiert wurden und damit sozusagen ganz früh ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben. Die Deutschen haben das nicht, sie haben es nie. Und das merken wir heute noch. Es gibt bei uns eher Streit als Übereinstimmung. Im Gegensatz zu Frankreich, da gibt es auch heftigen Streit, keine Frage. Mhm. Aber in Basiswerten sind die Franzosen in Übereinstimmung mit sich selber. Das gilt auch für Griechen und für Römer. Die beziehen sich auf ihre Antike.
Ja, klar. Ja.
Und damit ist alles gut. Das heißt nicht, dass die in Frieden leben und dass es immer ganz tolle Leute sind. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht nur darum, den Versuch zu machen, zu erklären, warum bei uns die Fußballspieler beim Absingen der Nationalhymne ein bisschen stocken und nicht die Hand auf den Busen legen, wie andere. Das hat nichts damit zu tun, dass da Schwarze bei sind oder was ich vorher zugezogene, die ja hier geboren sind. Darum geht das nicht. Wir haben ein anderes Verhältnis zu unserem Staat, weil dieser Staat über Jahrhunderte hinweg gar nicht unser Staat war.
Seit anderthalb Jahrhunderten ist er das.
Ja, das stimmt.
1871. Ich könnte ja jetzt hingehen und sagen, okay, ich beziehe mich jetzt ausschließlich auf 1871,
die Reichsgründung.
Dann habe ich halt ein Riesenproblem. Die Reichsgründung ist im Grunde eine Reichsmilitarisierung gewesen und die hat Europa zweimal in Schutt und Asche gelegt.
Ja, du hast mehrere Probleme und du bist weit weg von Alexander Gauland, dessen Vogelschiss nur dann funktioniert, wenn die deutsche Geschichte spätestens im Jahr 800 beginnt.
Ja.
So, dann ist die 12 Jahre natürlich tatsächlich ein Vogelschiss. So, und deswegen hat er es auch so gesagt. Abgesehen davon, dass es keine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Geschichte gibt. Das ist alles dummes Zeug. Ja, die Geschichte ist nicht gut und schlecht und nicht erfolgreich oder misserfolgreich. Es gibt eine falsche Entscheidung von mir aus. Ja, aber Geschichte als solches ist einfach, wie sie war. Punkt. So, jetzt kommen wir mal auf die Reichsgründung 1871. Davor war die Deutsche Revolution von 1848. Die ist so in etwa vergleichbar mit der Französischen Revolution, also in seiner Bedeutung für die Deutschen und für die Franzosen.
Ist es das wirklich? Ich meine, Frankreich war schon eine Nation. 1848 war der Auftakt zum Nationwerden der Deutschen.
Ja, das hätte aber dein Bezugspunkt werden können.
Das hätte mein Bezugspunkt werden können.
Ja, dann ist es nämlich eine Volksrevolution gewesen. Dann war es eine Regierung vom Volk gewählt, wie in Frankreich, wo die Assemblée Nationale eine Verfassung gemacht hat, die dem Volk Rechte gegeben hat und die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte erklärt hat. Das hat die Nationalversammlung in Frankfurt auch gemacht, aber sie ist insofern gescheitert, als der preußische König die ihm angetragene Krone eines deutschen Kaisers vehement abgelehnt hat. Das sei der Ludergeruch der Revolution, das würde er sich nicht auf den Kopf setzen. So.
Der insofern, wirklich Ludergeruch
gesagt? Ja,
da muss noch ich mir viel merken, das Wort.
Viel Schlimmeres. So, also, der hat das abgelehnt und damit war die Revolution, also in dem Ziel, eine konstitutionelle Monarchie mit dem preußischen König als Kaiser zu schaffen, gescheitert. Die Revolution ist nicht gescheitert, weil dort sehr viele Dinge gesagt und implementiert wurden, die nie wieder zurückgenommen wurden. Ja, das nur so am Rande. Deswegen, wir haben in der Schule immer gelernt, die gescheiterte Revolution von 1848, das ist nicht so ganz richtig. Sie hat sich noch nicht durchgesetzt, das stimmt, aber sie ist nicht gescheitert. So, jetzt kommt der Bismarck eine sehr interessante Figur der deutschen Geschichte, ohne Zweifel. Und der stellt sich hin und sagt, die 48er Revolution ist gescheitert, weil sie nicht das Schwert in die Hand genommen hat. Was stimmt. Also nicht militärisch gekämpft hat. Sie hat nicht gegen Frankreich, gegen Österreich oder gegen sonst wen gekämpft, um diese Einheit durchzusetzen, sondern sie hat probiert, sie von unten, vom Volk, ja, von denen, die da in der Nationalversammlung saßen, umzusetzen.
Das ist doch was, woraus ich Nationalstolz ziehen könnte.
Sag ich doch. Holger, jetzt bist du ja schon so weit. Genau das haben wir eben nicht. Das haben wir nicht. Das hat nicht funktioniert. Das gibt's nicht. Was wir gemacht haben ist, wir haben das Schlagwort der amerikanischen Nation heißt E pluribus unum. Aus vielem eines. So. Das steht in jedem Wappen, überall steht das drin. E pluribus unum. So. Und wenn du jetzt das auf Deutschland beziehst, dann müsstest du sagen, e pluribus borussum unum. Also eine Verpreußung Deutschlands. Eine Militärmonarchie wurde da gemacht, wie du eben so auch gesagt hast. Die hat ab 1871 tatsächlich für Identität gesorgt. So, jetzt überlegen wir mal. Von 1871 bis 1914, plus minus 40 Jahre, war Frieden, wo man sich, wenn man denn wollte, zu diesem Staat, ich sag mal, hinbekennen konnte. Erster Einspruch, von Anbeginn an wurden die Katholiken verfolgt. Eine nicht unbedeutende Anteil der Gesellschaft im sogenannten Kulturkampf. Bismarck hat die katholische Kirche an die Leine genommen. Er hat bestimmte Formen von Priesterausbildung verboten. Er hat verboten, bestimmte Worte von der Kanzel zu sagen. Es wurden Vereine geschlossen und Zeitungen zugemacht. Ergebnis, es entstand das Zentrum als auf einmal die wichtigste politische Kraft während des Kulturkampfes. Der wurde dann abgebrochen, weil nach zwei Attentaten auf Kaiser Wilhelm I., das war ja dann auch ehemals preußischer König, der wurde ja von Bismarck 1871 im Spiegel von Versailles sozusagen überredet. Zwei Attentate auf den Mann, der erste Attentäter hatte irgendwelche Ausweise sozialdemokratischer Kegelclubs oder sowas in der Tasche. Wurde sofort Sozialistengesetze gemacht. 8 Jahre lang Verfolgung der Sozialdemokraten. Das heißt, die Katholiken und die Sozialdemokraten hatten die ersten 20 Jahre dieses Kaiserreichs keine Gelegenheit, sich mit diesem Kaiserreich freudig zu identifizieren. Ausgeschlossen.
Sie hatten keinen inneren Frieden. Das Deutsche Reich hatte keinen Frieden.
So, und wenn du dann noch Briefe von Kaiser Wilhelm, der ja ab 1888 deutscher Kaiser ist, dazu nimmst, der schreibt an seinen Reichskanzler, den berühmten von Bülow, er möge doch bitte dafür sorgen, dass es jetzt noch keinen Krieg gibt, weil man erst die Arbeiterschaft stillstellen muss, Zitat, wenn möglich oder wenn nötig, per Blutbad. Das heißt, es gab keine sinnvolle, ich sag mal, es wird sicherlich Leute gegeben haben, die das ganze Kaiserreich ganz super fanden. Und es hat ja auch demokratische Strukturen gehabt.
Das wenn du kein Sozialdemokrat, kein Arbeiter und kein Katholik warst.
Ne? So ist es. Und die Arbeiterschaft ist immer wichtiger geworden. Ohne Arbeiterschaft, die den ganzen Aufschwung, die Industrialisierung des Kaiserreichs mitgemacht hätte oder hat, wäre Deutschland nie in der Lage gewesen, eine derartige Aufrüstung zu betreiben und einen derartigen Wirtschaftsboom zu erleben, wie es tatsächlich war. So, das haben wir jetzt erledigt. Dann kommt das nächste, der Erste Weltkrieg. Das ist kein Ruhmesblatt gewesen, eher im Gegenteil. Da war wirklich Chaos. Der Kaiser verschwindet auf einmal.
Weg. Der war einfach weg, ne? Der ist einfach gegangen.
Der ist nach Holland abgehauen und die Deutschen sagen, wo ist eigentlich jetzt unser Kaiser? Und dann sagt ihnen irgend so einer vom Reichstagsbalkon oder aus dem Fenster da oben, Philipp Scheidemann, haben wir jetzt eine Republik. Keiner wusste, was eine Republik ist. Dann merktest du auf einmal, jetzt kommen die um Gottes Willen, die Sozialdemokraten sind in der Regierung. Was für eine Katastrophe. Überleg dir das mal. Dann wird die KPD gegründet mit so völlig radikalen Leuten wie Rosa Luxemburg oder Liebknecht und so weiter. Die werden dann umgebracht. Ein totales Chaos. Die Weimarer Republik, die ersten 5 Jahre, ein völliges Chaos. Dann hast du 3-4 Jahre, wo es besser geht, dann kommt die Weltwirtschaftskrise. Dann kommen die Nazis, die auch nur einen Teil des Volkes bedienen als Identifikation. Die Nazis zünden den Zweiten Weltkrieg an und hinterlassen Europa im völligen Desaster. Dann ist 1945 bis 1949 Nachkriegszeit völliges Desaster. Die Deutschen sind die Parias, entsetzlich. 1949 wird das deutsche Land geteilt in Ost und West. Bundesrepublik DDR, 40 Jahre lang. Dann kommen wir auf 1989. Wenn wir jetzt wirklich mal ganz alles zusammennehmen und sagen, also wir akzeptieren das Kaiserreich 1871 bis 1914 und wir akzeptieren die Zeit 1989 bis 2025, haben wir vielleicht 70 Jahre ein gemeinsames Reich oder Staat oder Land der Deutschen, wo es möglich gewesen wäre, eine Identität zu bilden und zu sagen, das finde ich wirklich richtig gut. Aber auch die Bundesrepublik.
Ja, wollte gerade sagen, also 61 bis 89 war halt auch kein Frieden in Deutschland.
Ja?
Das ist ja das, was man ja so oft hört, und ich finde, das passt da sehr gut. Das heißt ja sehr oft jetzt auch gerade im Zusammenhang auch mit dem Überfall auf die Ukraine und so, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg.
Ja, klar.
Und natürlich die Teilung Deutschlands, wenn man denn Deutschland als Nation sehen will, dann war die Teilung Deutschlands kein Frieden.
Nein, das war ein, deswegen sagte ich ja gerade, dadurch, dass wir in der Mitte liegen, dadurch, dass diese unendlich schreckliche Aufrüstung von Wilhelm II und Erster und Zweiter Weltkrieg sozusagen eine Implosion des inneren Europas hervorgerufen hat, wo also auf einmal die Deutschen völlig durchgedreht sind und Wahnsinnstaten begangen haben, sind die sozusagen mehrfach eingekerchert worden, eingekesselt worden. Also die Alliierten haben dann gesagt, wir müssen die jetzt an die Kandare nehmen. Es gab ja die Idee, Deutschland zum Agrarstaat zu machen. Das wurde Gott sei Dank nicht getan. Aber die Deutschen in Ost und Westen, da gibt es auch ein langes Kapitel drüber, werden über Nacht auf einmal zu den besten Vasallen ihrer einstigen Kriegsgegner. Und zwar wirklich über Nacht. Ja. Das ist unbeschreiblich und bedeutet, wir haben überhaupt keine Wurzeln. Uns ist das alles scheißegal gewesen. Hauptsache, wir kriegen was zu futtern.
Ja.
Verstehe ich auch. Ja. Aber die DDR war der sozialistische Vorzeigestaat im Ostblock. Ja. Und die Bundesrepublik war durch Wirtschaftswunder und wirklich auch tolle Leistungen, keine Frage, ein absoluter Musterstaat für den Westen, der an der Grenze zum Osten sozusagen die vollen Ladentheken hatte.
Ja.
Ja, und die Osten, aus dem Osten haben wir geguckt, boah, da geht alles viel besser als bei uns.
Bestmögliche Systemkonkurrenz, ja.
Absolut. Ja. So, und wir sind die absoluten Könige gewesen im Westen. Jetzt sind wir auf einmal wieder vereinigt. Dann hat man uns gesagt, und zwar in Form des älteren Bush, Präsident der Vereinigten Staaten, ihr sollt jetzt mit Partnership in Leadership, war das Wort. Also ihr sollt jetzt mit uns gemeinsam die Welt führen. Die Deutschen und die Amerikaner.
Ja.
Das war so die, was überspitzt
hat,
gesagt,
hat dann Idee. Kohl wahrscheinlich ein bisschen Angst vorgehabt, ne?
Na, der Kohl hat gesagt, das machen wir nicht. Und die anderen Regierungen haben das auch gemacht. Deswegen sind wir die ganze Zeit in dem Dilemma, wir sind Weltmacht in Wirtschaft. Ja, wir sind immer noch, obwohl alle maulen und alles scheiße ist und alle sind so am Arsch und alles ist furchtbar, Dritter, ja, wir sind die drittgrößte Wirtschaftsmacht, nur die Bundesrepublik, nicht die EU, nur die Bundesrepublik. Vor uns liegen die Vereinigten Staaten und China und nach uns Japan. So, jetzt überleg dir einfach mal, was das bedeutet. Hätten wir irgendwann mal gesagt, wir müssen jetzt auch mal gemeinsam für die guten Dinge in dieser Welt eintreten, dann müssen wir Militäreinsätze machen, dann müssen wir einfach versuchen, Weltmacht zu sein.
Und das tun wir nicht. Wir waren halt lieber der Zivildienstleistende Welt.
Genau.
Eben bezogen auf unsere Vergangenheit, insbesondere das Dritte Reich.
Ne? Insbesondere das Dritte Reich. In der Nachkriegszeit kann man das ja wirklich verstehen. Ja. Aber wenn du heute, wie die AfD unentwegt für sich reklamiert, auf Nationalgefühl setzt und Nationalbewusstsein, Nationalstolz und Ähnliches haben willst, dann musst du verstehen, dass das nicht funktionieren wird. Da kannst du machen, was du willst. Weil wir eine ganz besondere und in der Welt ziemlich einmalige Geschichte haben, die im Übrigen ziemlich ähnlich ist zu denen der Italiener.
Aber die haben Nationalgefühl.
Ja, das ist, weil sie die Antike haben.
Na,
und Dante und allen möglichen Renaissance und diese Sachen, die einfach unbestritten Weltkultur sind, wo es keinerlei Diskussion gibt, das ist super.
Goethe, Schiller.
Ja, das ist ja alles richtig, aber auch da kann ich dir sagen, sie sind Ausweis unserer. Also der Begriff, der sozusagen anstelle von Nationalbewusstsein geht, ist die Föderativnation.
Ja.
Also die Territorialherren haben dafür gesorgt, dass in ihren kleinen Territorien kleine Versailles entstehen, dafür jede Menge.
Ja.
Nicht ein großes, sondern viele kleine, ganz kleine. Und sie haben dadurch, dass sie gelockt haben, Literaten und Künstler dieser Welt in ihre kleinen Städte geholt. Schiller, Goethe und Schiller in Weimar, Beethoven in Bonn. Das sind Pisselskäfer. Ja.
Mhm.
Aber Weltruf dadurch, dass sie eben diese unglaublichen Leute in sich oder bei sich aufgenommen haben. Aber die Kultur, auf die wir uns ja auch andauernd beziehen, ja, auf dieses besondere Deutschsein, auf diese herrliche deutsche Kultur, das ist alles eine Mixtur aus der europäischen Kultur. Was wäre das Bauhaus ohne Mies van der Rohe? Was wäre Luther? Was wäre Dürer ohne Humanismus und ohne Erasmus von Rotterdam? Was wäre das alles ohne die Renaissance? Die kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Italien. Und so kannst du das endlos weiterführen und kannst, am Schluss kommst du auf den Punkt und du sagst, die Deutschen haben eine ganz wunderbare Vergangenheit mit allen schlechten und guten Dingen, weil sie ein Ergebnis einer langen Konglomeratszeit sind. Sie haben alles aufgenommen, was hier durchgelaufen ist. Sie haben versucht, sozusagen alles miteinander zu verbinden und haben daraus eine wunderbare Mixtur gemacht. Und ich finde das wirklich beeindruckend.
Nichtsdestotrotz scheinen wir ja, wenn ich dir jetzt folge, gar nicht in der Lage zu sein, ein Nationalgefühl entwickeln zu können, weil es überhaupt gar nichts gibt, worauf wir als Nation rekurrieren können.
Ja, du hast es erfasst. Genau so ist es. Und die Frage ist zum Beispiel auch, wir haben nur eine einzige Figur in unserer Geschichte, wo wir uns alle einig sind, abgesehen von Frau Weidel.
Karl der Große.
Nein, Hitler.
Okay.
Bei Hitler sagen sie alle...
Ach, maximaler Realitätsabstand war das jetzt, ja, okay.
Genau. Ja, bei Hitler sagen sie alle Schwerverbrecher.
Ja.
Frau Weidel macht ihn jetzt zum Kommunisten, das finde ich sehr witzig, ist aber eine, nur zur Erklärung, eine rechtsextremistische Parode seit mehreren Jahren, weil die Rechten gerne den Hitler den Linken zuschieben möchten, ja, was natürlich dummes Zeug ist, aber egal, sie versuchen es. Und dadurch, dass die Leute auch sich mit Geschichte nicht beschäftigen, siehst du daran, dass da kein riesiger Aufschrei, bei Intellektuellen schon, aber nicht in der Bildzeitung. Also wir sind uns in fast keiner geschichtlichen Gestalt wirklich einig, was das jetzt bedeutet und ob wir alle damit einverstanden sind. Ich sage mal, das Kyffhäuser-Denkmal steht in Thüringen. So, in Thüringen ist ein riesiges steinernes Denkmal, gebaut aus Anlass der Reichsgründung 1871 und dem Tod des ersten Kaisers 1888. Da sitzt auf dem unteren Teil des Denkmals der berühmte Barbarossa. Das ist der, von dem uns im Geschichtsunterricht in der Schule gesagt wurde, er sei in einem kniehohen Bach ertrunken. Die Wahrheit ist, er hatte einen Herzinfarkt und ist umgefallen. Das kommt auch selber raus.
Gut. In der Suppe ertrunken, ja.
Ja, also jener Barbarossa wurde deshalb so genannt, weil er einen roten Bart hatte. Und es gibt die Sage, des Kyffhäusers, dass dieser berühmte deutsche Kaiser, der die Ordinatio Imperii, also der die Rechte des Reiches in Oberitalien wiederherstellen wollte und sich, wenn jemand noch ein bisschen was weiß, mit dem Lombardischen Städtebund rumprügeln musste, dass dieser Kaiser also mit immer länger werdendem Bart, der rauscht richtig so vorhin runter, so steinern in die Zukunft guckt, bis sein Volk dereinst vereinigt sein würde. So. Und dann haben sie auf diesen Barbarossa Kaiser Wilhelm gebaut. 11 Meter hoch, auf einem Ross reitend, gen Zukunft. Mit der sinnbildlichen Botschaft an den Betrachter. Es ist vollbracht. Der Kaiser Wilhelm 1871 ist die Vollendung dieses lange ersehnten Traumes der Deutschen, aller Deutschen vereinigt zu werden. So. Und wenn du dir das zu Ende durchdenkst, es hat nicht einen einzigen Deutschen in der ganzen Zeit gegeben, der sich danach gesehnt hat, in einem Reich zu leben. Keiner. Weil nämlich die Aufgabe des eigenen Territoriums zugunsten eines großen Reiches hätte immer Imageverlust und Geldverlust für den Territorialherren bedeutet. Immer. Weil die müssten ja dann Rechte an den Kaiser abgeben.
Darum tun wir uns auch mit der Europäischen Union so schwer.
So ist es. Das heißt, die Ministerpräsidenten kämpfen um jeden Scheißdreck. Bei Corona konnte man das sehr schön sehen. Mhm. Im Übrigen jetzt auch bei der Migrations- und sogenannten Abschiebepolitik. Das ist Ländersache. Und natürlich kriegt es jetzt der Habeck, der war es ja immer. Aber da siehst du mal, dass diese Migrationspolitik durch den Föderalismus, also durch die Eigenständigkeiten der Territorien, maximal erschwert wird. So, und das geht durch die Jahrhunderte durch. Ich könnte dir abendfüllende Beispiele erzählen, wo die Fürsten sich mit dem Kaiser streiten und am Schluss des Tages der Kaiser gedemütigt herausgeht, selbst während der Kriegszeit des Dreißigjährigen Krieges. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Da will der 1630, da ist der Dreißigjährige Krieg gerade so auf der Hälfte, da will der deutsche Kaiser mit beim Reichstag durchsetzen, A, dass sein Sohn als sein Nachfolger implementiert wird, also die Reichsfürsten ihn zustimmen und das so machen. Und gleichzeitig möchte er den berühmten Feldherrn Wallenstein mit der Führung des kaiserlichen Heers beauftragen und ihn als Entlohnung mit einem großen Landesteil belehnen. Und dann sagen die Kurfürsten und die Fürsten, die da sitzen, hast du einen Vogel? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Erstens mal bist du in zwei Kriege verwickelt, die wir nicht gut finden. Das möchten wir nicht. Der eine ist in Spanien, der andere ist in Italien. Hat was mit Familie der Habsburger zu tun. Das ist jetzt zu kompliziert, kann man aber nachlesen. Also das möchten wir nicht. Und zweitens ist uns das viel zu mächtig, wenn der Tilly jetzt noch wenn der Wallenstein jetzt noch das Lehen bekommt, dann ist der so mächtig, dass er auch uns schaden kann. Deshalb lehnen wir das alles ab. Du musst das Heer nicht vergrößern, sondern verkleinern. Und anstatt Wallenstein musst du Tilly nehmen. Das ist der berühmte andere General, der während des 30-jährigen Kriegs die kaiserlichen Truppen betreut hat oder geführt hat. Und am Ende war, der Reichstag ist zu Ende, 1630. Die Fürsten haben alles bekommen, was sie wollten, der Kaiser nichts. Ein Jahr später zieht er sich zurück, weil er sagt, da komme ich nicht gegen an. Das heißt, selbst in Zeiten größter Bedrohung, wo das wirklich bedrohlich war, weil also im Norden in Pommern ist der schwedische König Gustav II. Adolf einmarschiert und auf der Seite der Protestanten und hat also dort für mächtig Stimmung gesorgt. Das war also auf der Kippe. Und anstatt sich zusammenzutun und sich hinter den Kaiser zu scharen und zu sagen, wir kämpfen jetzt gemeinsam, nein, es blieb immer gegeneinander. Und das ist tatsächlich etwas, was uns auch heute noch, ja, wie soll ich sagen, eint ist jetzt ein bisschen zu, das ist das Gegenteil. Also es trennt uns mehr, als uns vereint. Und das kann man in der Politik heute und immer wieder finden. Und diese Ursprünge liegen eben nicht darin, dass Herr Merz oder wer auch immer eine fiese Möb ist, sondern das ist eine Struktur der Deutschen. Und die ganze Welt guckt zu uns und sagt immer, habt ihr sie noch alle? Warum ist das so?
Ließe sich daraus auch Kraft ziehen? Ließe sich das ins Positive wenden, dass wir sagen, deutsch zu sein bedeutet die kompromissbereiteste Nation der Welt zu sein oder weiß der Geier was, irgendwie sowas.
Ja, weil an sich schon.
Das ist ja letztendlich ein auch wenn es oft nicht so aussieht, insbesondere wenn man im Internet seine Informationen bezieht, aber letztendlich ist das ja eine friedensstiftende Struktur.
Also letztendlich, ja, wenn du 2000 Jahre dir anguckst, dann haben wir Deutschen etwas Wunderbares vollbracht, nämlich politische Partizipation. Und zwar ganz früh schon. Die Fürsten haben dafür gesorgt, dass es politische Teilhabe gibt, dass politische Macht geteilt wird. Wir haben außerhalb der Nazizeit keinen einzigen Diktator gehabt. Keinen. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja.
Das, wie gesagt, ich finde, nachdem ich mich beschäftigt habe mit diesem Thema, die Deutschen, wenn man sie denn mal so bezeichnen möchte, ein sehr beeindruckendes Volk. Sie haben wirklich tolle Kultur und tolle Dinge geschaffen. Sie haben sich bemüht, sozusagen einen Ausgleich herzustellen, sind natürlich oft gescheitert und haben oft Schwierigkeiten gehabt, keine Frage. Das haben andere auch. Aber sie haben eben tatsächlich mit den Widrigkeiten ihrer Zeit sind sie gut umgegangen, finde ich. Und eine Widrigkeit, die haben wir noch gar nicht besprochen, das ist aber diejenige, die uns jetzt am allermeisten beschwert, nämlich die Migration.
Ja, ich wollte schon sagen, also ich habe jetzt verstanden, warum ich überhaupt kein Nationalgefühl haben kann oder mir nur sehr schwer, ich sag mal, per großer kognitiver Anstrengung ein Nationalgefühl konstruieren kann. Aber im Herzen habe ich das nicht.
Bist du Berliner oder
Rheinländer? Ich bin Kölner.
Kölner, wir sind eine kölsche Jung. Ja.
Das habe ich jetzt verstanden, warum ich so verunsichern tut mich das nicht unbedingt, aber das mag an meinen privilegierten Lebensumständen auch liegen.
Nein, nein, das verunsichert 80% der Leute nicht. Die denken darüber gar nicht nach. Für die ist das so. Das ist ja auch völlig okay. Die haben lokale Identitäten. Ja, der Kölner mit dem Karneval, das ist was ganz Besonderes. Hier oben in Niedersachsen Schützenvereine, Fußballclubs, alles wunderbar. Die haben ihre lokalen Identitäten. Das geht über Essen, das geht über Sprache, das geht über bestimmte Feierlichkeiten. Das geht über Getränke, über kulturelle Festivitäten. All diese Dinge spielen eine sehr große Rolle. Also Köln ist ein Paradebeispiel dafür, dass eine Millionenstadt eigentlich aus 50 kleinen Dörfern besteht. Ja,
ja,
wenn du von einem Stadtteil zum anderen gehst, dann ist es fast unter. Es ist nicht mehr die gleiche Stadt.
Ja.
So. Also, das ist unsere Natur, beziehungsweise das ist unsere Geschichte und die sollten wir einfach akzeptieren. Das Zweite ist, wir sollten akzeptieren, dass wir selbst Migrantenkinder sind, um es mal ganz einfach zu sagen. Es gibt Eine wunderbare Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie in Jena. Die haben sich nämlich beschäftigt mit der genetischen Zusammensetzung der Ureinwohner Zentraleuropas, also da, wo wir jetzt ungefähr jedenfalls leben, und haben dabei festgestellt, dass wir, Ergebnis, Zitat, eines wilden genetischen Durcheinanders sind. Also, die haben tatsächlich einen europäischen Body-Index kreiert, der heißt 20-50-30. Und das Ganze geht los vor etwa 40.000 Jahren. Da kamen nämlich die ersten Migranten aus Afrika. Die haben sich dann mit den Neandertalern gekloppt und vermischt und sie schließlich auch verdrängt. Und das wird also durch Forschungsergebnisse und durch Untersuchungen bestärkt. Und das, aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass 20% unserer beider Vorfahren aus dieser Gruppe afrikanischer Einwanderer stammen. So, wir reden jetzt von einer Zeit 40.000 Jahre vor heute. Die nächste große Wanderungsbewegung, das kann man auch tatsächlich an den Epochen feststellen, war während der Jungsteinzeit, also ungefähr 6.000 Jahre vor Christus. In dieser Zeit geht es weg von Jäger- und Sammlerkulturen zu den Hirten- und Bauernkulturen.
Die neolithische Revolution.
Und von da aus oder in dieser Zeit wandern anatolische Ackerbauern nach Kontinentaleuropa ein, um hier bessere Äcker zu finden oder bessere Böden zu finden, und machen ungefähr 50% der heutigen europäischen DNA aus.
So. Was, wir sind alles Türken?
Ja, das ist, kommt noch schlimmer, wenn ich das so sagen darf.
Schön.
Die letzten 30% dieses Body-Index liefern schließlich vor ungefähr 5000 Jahren, das ist jetzt natürlich nicht so, Einwanderer aus der russischen Steppe. Jo. So, und jetzt überleg dir einfach mal, was das für eine Mixtur ist und wie ähnlich die Europäer sich tatsächlich sind. Eigentlich sind sich alle Europäer, das sagen jedenfalls die Forscher, genetisch sehr ähnlich, und eigentlich sind sie damit alle Verwandte. So, und diese Verwandten, ja, die haben jetzt die Europäische Union gegründet. Das ist tatsächlich etwas, wenn du die Geschichte einmal so durchgehst und sagst, mein Gott, wie oft haben sich, das Bild Familie ist in der historischen Forschung nicht gut zu verwenden, weil das nicht stimmt. Aber Verwandtschaftsverhältnisse oder Beziehungen, vielleicht kann man vielleicht auch sagen, wie oft haben sich diese Beziehungspartner gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und wie sehr sind sie doch von den gleichen Dingen beeinflusst worden. Und zwar wirklich, das ist frappierend. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kultur, sondern eben auch Migration. Alle Berichte, die wir haben aus der Antike, weisen darauf hin, dass Migration alltäglich war. Es gab immer Migration, weil immer Migranten angelockt wurden von irgendwelchen bestehenden Reichen, die Soldaten brauchten, die Arbeitskräfte brauchten, die einfach Hilfe brauchten für irgendetwas. Und wenn man sich das Imperium Romanum anschaut, das war ja zu seiner Blütezeit, also sagen wir rund um die Zeitenwende, das absolute Magnet, jeder auf der Erde, der davon wusste, wollte in dieses Imperium Romanum, und die haben das teilweise sehr restriktiv gemacht, aber teilweise haben sie auch Leute mit Absicht hineingeholt, um zu wachsen, um neue, ich sag mal, Ideen zu bekommen, um dann auch so eine Art Melting Pot zu werden. Rom war die erste Millionenstadt der Weltgeschichte und wird so ausgesehen haben wie heute New York. Ja. Da liefen auf einmal großgewachsene blonde Germanen durch die Straßen und die kleinen Römer, die haben schon nicht schlecht gestaunt, weil
sind diese großgewachsenen blonden Germanen denn auch entsprechend angefeindet worden, wie es auch heutzutage hier in Deutschland
gar nicht
mit was
gar nicht
Afghanen
gar nicht passiert. Nein, gar nicht, weil nämlich, und da sind die Römer uns weit voraus, die haben Leute geholt und haben sie ausgebildet. Also der berühmte Arminius, ja, der 9 nach Christus den Varus, der römische Feldherr, mit seinen Legionen im Teutoburger Wald geschlagen hat. Der war im römischen Militärdienst gewesen vorher. Das war ein ganz guter Führer in der Militärwesen. Deswegen wusste er auch, wie die kämpfen. Und deswegen konnte er sie auch schlagen. Das heißt, wir haben das Imperium Romanum, wo dann immer gesagt wird, der Gauland ist ja ein Quell der größten Heiterkeit. Der hat ja auch gesagt, nicht zu Unrecht wird heute darauf hingewiesen, als die Barbaren den Limes niedergetrampelt sind und das Imperium Romanum übernommen haben.
Haben die das?
Das ist
gar nicht.
Das ist wirklich, also wenn du es ganz furchtbar trägst, dann schon. Also der Limes war teilweise kniehoch, da musste man nicht groß drüber rennen, den konnte man mit einmal Beinchen heben, war man drüber. Der war auch nicht als Abschottung alleine gedacht, sondern es war tatsächlich natürlich ein Verteidigungswall, da standen so Wachtürme und dazwischen waren eben Bretterzäune und von diesen Wachtürmen aus konnte man eben weit ins Land gucken. Und manchmal hatte man auch so eine Art Vorwärtsverteidigung eingebaut, damit man dann hinter diesen Linien schneller von einem zum anderen Wachturm konnte, um dort irgendwie Hilfe zu leisten. Ansonsten aber war das ein Kontaktraum. Die Römer haben mit den Germanen gehandelt und zwar sehr. Das waren sehr gern gesehene Handelspartner und die Germanen haben auf römischen Höfen in Germania Magna gearbeitet. Also die Römer hatten Besitzungen im germanischen Teil. Also nicht, also ich sage jetzt einfach mal östlich des Rheins. Und insofern waren die sehr darauf aus, ich sag mal, frisches Blut ins Land zu bekommen und insofern sich selbst auch weiterzuentwickeln. Und Migration war und ist niemals nur in eine Richtung und aus einer Richtung. Migration ist immer hin und her, vorwärts und zurück, nach rechts und nach links. Immer. Es gibt Migration, die im Kreis geht, wo Leute von einem zum anderen Ort laufen und irgendwie nicht sesshaft werden. Es gibt Migration, die größer wird und kleiner wird. Also Gruppen, die losziehen, da wird dann gesagt, das ist die Völkerwanderung gewesen. Das stimmt auch nicht. Es waren Heeresverbände. Und diese Heeresverbände haben Leute aufgesammelt. Die sind dann mitgegangen. Andere sind geblieben und haben sich einfach irgendwo auf den Stein gesetzt und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Etwas flapsig gesagt, ja. So, und die alle machen aus, was wir heute in diesem genetischen Mix sind. Das heißt, uns sozusagen auf dieses Deutschtum, was ja auch die Nazis so furchtbar gemacht haben, zu berufen, ist einfach Bullshit. Wir könnten uns vielleicht auf Europatum berufen oder was auch immer, aber jedenfalls nicht auf dieses klassische Deutschtum, um es dann mit Franzosen und Spaniern und wem auch immer zu vergleichen.
Da, wo Migration heutzutage problematisiert wird, stark problematisiert wird, geht es ja immer um irreguläre Migration. Es geht um Migration vorwiegend aus muslimischen Ländern, also aus einem anderen Kulturkreis. Wann hat das angefangen? Also lässt sich das irgendwie nachvollziehen, wann das angefangen hat, Migration tatsächlich als so ein, ich sag mal, pseudo-ethnisches Problem zu sehen?
Das ist in unserer Zeit passiert. Wobei man muss einfach fairerweise auch dazu sagen, die ersten 600, 700 Jahre nach Christus gab es keine Muslime. Mhm. Ja, also das ist ja erst später. Aber als es sie gab, wurden sie ständig verprügelt. Also das muss man auch sagen. Deswegen hat Christian Wulff nicht recht gehabt, dass der Islam Teil unseres Landes ist. Das stimmt nicht. Muslime sind Teil unseres Landes, aber nicht der Islam. Mhm. Also die Abwehrhaltung der Europäer gegenüber dem Islam ist unstrittig. Da gibt es hunderte von Beispielen und die ist auch andersrum unstrittig. Also die islamischen oder muslimischen Truppen haben christliche Truppen verdrängt aus ihrem Einflussgebiet.
Ja, klar, Kreuzzüge, Tour Portier,
Poitiers. Ja, aber die waren ja andersrum. Also die Christen sind ja dann in ihr Land reingelaufen, haben ja auch teilweise sogar Erfolg gehabt. Aber letztendlich mit der Eroberung Konstantinopels war das vorbei. Da gab es keinerlei christliche Bastionen mehr in muslimischem Gebiet. Und die Christen haben es auch selbst probiert. 1077 oder sowas, Schlacht bei Manzikert, das ist in Ostanatolien, haben sie versucht, die Truppen der Muslime zu schlagen, was misslungen ist. Und dann haben die das nie wieder probiert, in deren Gebiet Fuß zu fassen. Während sie in Europa eine starke Struktur aufgebaut haben, also Diözesen, das sind römische Verwaltungseinheiten. Mhm. Und insofern haben die den Kontinent, ich sag mal, wie die Römer durchorganisiert, die katholische Kirche in diesem Fall, das war ja vor der Reformation. Und das Gleiche haben die Muslime in ihrem Teil der Welt gemacht. Und deswegen sind das zwei unterschiedliche, voneinander relativ abgeschlossene Gebiete, die erst dadurch so ein bisschen aufgeweicht sind. Und das ist tatsächlich, glaube ich jedenfalls, eine Erscheinung der letzten 150 Jahre oder sowas, dass einfach die Arbeitsmigration größer geworden ist, weil wir im Westen Leute gebraucht haben, die bestimmte Dinge für uns erledigen. Und damit sind, nennen wir mal die Anführungsstriche Gastarbeiter, das waren alles Muslime aus der Türkei. Mhm. So, und die sind nicht gut integriert hier in Deutschland gewesen.
Ist das, was wir hier gerade sehen, ist das ein Nachhall des jahrhundertelangen Kampfs der Christen gegen die Muslime, der Muslime gegen die Christen?
Na, der wird instrumentalisiert. Also die AfD möchte ja gerne einen Kreuzzug machen und sagen, wir schmeißen die jetzt alle raus und fertig ist. So, das heißt, es ist ja auch relativ simpel, das zu instrumentalisieren und zu sagen, guckt mal hier, ja, der Türken Louis, das war der Prinz von Baden, der hat sich schon alle verprügelt, das war 1572. Und wir haben uns immer gegen die gewehrt und das ist immer dasselbe gewesen, mit den Leuten haben wir immer nur Stress gehabt, bla bla bla. So, und Der Punkt ist, dass wir nicht Stress mit dem Islam und den Muslimen haben. Das ist dummes Zeug. Haben wir nicht. Wir haben Stress mit Islamisten. Ja, und dem politischen Islam, der uns als Ungläubige irgendwie in, keine Ahnung, ins Kalifat haben möchte.
Ach ja, ich denke mir dann auch sehr oft, was würden denn eigentlich die Christen machen, wenn sie tatsächlich, oder was würden radikale Christen gerne mit mir machen, wenn sie denn die Macht dazu hätten? Ich kann mir vorstellen, dass das kaum anders wäre. Ja.
Ich sage nur, es ist trotzdem so, wenn du solche Attentate hast, wie wir jetzt gerade diskutieren, dann ist natürlich der Reflex erstmal vollkommen klar, den kann ich sogar auch nachvollziehen, weil nicht jeder so viel Zeit hat, wie wir, sich darüber einen Kopf zu machen, wo das eigentlich alles herkommt. Die Leute sagen, das sind diese verdammten Islamisten und fertig ist. Und damit sollen die alle raus.
Moslems.
Ja, oder so. Damit sollen sie alle raus. Und das ist natürlich wirklich fatal.
Jetzt könnte man natürlich hingehen und könnte sagen, also was, ich glaube, Dänemark hat das gemacht, ich glaube, die Schweden auch, die sind auch extrem einwanderungsfeindlich, sage ich mal, insbesondere wenn es um Fluchteinwanderung geht. Aber die sind immerhin so ehrlich zu sagen, pass auf, Freunde, wir haben hier einen Sozialkuchen, also wir haben hier eine staatliche Struktur, wir haben einen demokratischen Sozialstaat und wir wollen davon nichts abgeben und darum kommst du hier nicht rein. Das ist ja letztendlich, was die, also zumindest habe ich das so verstanden. Aha. Das machen wir nicht. Warum machen wir das eigentlich nicht? Weil letztlich geht es doch darum. Es geht doch darum, von unserem Wohlstand möglichst wenig teilen zu müssen.
Ja, ich befürchte, dass wir das auch bald tun werden. Ich würde aber gerne doch nochmal aufs Imperium Romanum zurückgucken und sagen, weißt du was? Ja, weil da können wir was von lernen. Die haben gesagt, es gibt drei Dinge, die du tun musst, Einwanderer. Ja? Mhm. Du musst dich vernünftig benehmen und du musst unsere Regeln akzeptieren. So, und du musst hier arbeiten und dein eigenes Einkommen haben. Mhm. Und du musst unsere Sprache lernen. Diese drei Dinge musst du machen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du hier gerne arbeiten. Dann kriegst du auch Bürgerrechte, dann kannst du auch Konsul werden. Die hatten sogar Kaiser, die nicht Römer waren. Also, um es mal wirklich zu sagen, also wenn, wobei der ist, sind ja alles Deutsche, das kann man nicht so gut vergleichen. Aber das finde ich ist eine hohe kulturelle Leistung gewesen, zu sagen, es gibt klare Regeln und wenn du die akzeptierst und erfüllst, dann kannst du bleiben. Das müssen wir auch machen. Wir müssen den Leuten sagen, ihr habt euch, und das machen ja, ich meine, wir haben Millionen von Muslimen hier in Deutschland, die sich alle dran halten.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass das nicht längst passiert.
Ja, natürlich, es sind eine verschwindende Minderheit von Arschgeigen, Entschuldigung, die hier Terror machen und die uns auf den Sack gehen und die einfach das ganze System zerstören. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, warum die das machen, weil das ist so sinnlos, auf einen Weihnachtsmarkt mit einem Auto zu fahren, das ist einfach schwachsinnig. Ja, abgesehen mal von dem Mord und Totschlag, der da passiert, da ändert sich nichts von und der Typ hat noch viel größeren Schaden angerichtet als alles andere. So, und auch die muslimischen Attentäter, er ist ja angeblich antimuslimisch gewesen oder anti-islamistisch, die sozusagen für ihre eigenen Leute in die Bresche springen wollen, die erreichen das exakte Gegenteil. Mhm. Und es wird dazu kommen, dass wir das machen wie Frau Meloni in Italien, die irgendwelche Abschiebelager in Albanien gebaut hat. Und wenn das Gericht jetzt zustimmt, dann kann sie die auch benutzen, ansonsten eben nicht. Aber im Moment muss ich wirklich sagen, und deswegen habe ich mich auch mit diesem Buch beschäftigt, im Moment habe ich die Befürchtung, dass das Pendel nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa, so ähnlich wie Anfang der 30er Jahre, völlig nach braun rechts ausschlägt. Weil das Problem, das wir haben, so nicht mehr handelbar ist. Und das muss ich sagen, das kann ich auch verstehen. Also ich kann das nachvollziehen, wenn alle Vierteljahr irgendwo eine Messerattacke stattfindet, die eindeutig auf so Leute zurückzuführen ist, dann ist es schwierig, dagegen zu halten und zu sagen, haltet die Menschlichkeit hoch. Natürlich geht das Pendel gleich wieder andersrum. Alle Syrer sollen jetzt raus. Mhm. Wenn sie das tun, sind unsere Krankenhäuser ohne Ärzte.
Ja, und das ist richtig. Ich brauche aber kein utilitaristisches Argument, finde ich immer. Ich finde das immer sehr schwierig zu sagen, ja, der syrische Arzt, der nutzt uns ja was. Wäre er kein Arzt, würde er uns nichts nutzen und dann will ich ihn ja auch nicht haben. Das ist ja die Konsequenz dessen. Was mir immer wieder auffällt, ist, du sagst gerade selber, das Problem, das muss gelöst werden, das wir hier haben. Ich glaube ja, dass wir das Problem überhaupt nicht richtig benennen. Denn das Problem ist natürlich nicht, dass jemand Eingewandertes ausgerastet ist, dass jemand mit einer anderen Religion als ich möglicherweise habe ausgerastet ist, sondern das Problem ist, dass jemand ausgerastet ist. Und das hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts mit seiner Religion oder Hautfarbe zu tun.
Ja.
Das heißt, wir adressieren ja die Probleme gar nicht, also können wir sie überhaupt nicht lösen. Das sind doch alles nur Scheinlösungen, die wir in diesen Migrationsdebatten angeboten bekommen.
Ja, das mag sein. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so genau beurteilen. Es gibt natürlich diese Alu-Akbar-Rufe während irgendwelcher Taten, da kann man dann schon auf einen...
Wenn ich hier durchknallen würde, würde ich das unter Alu-Akbar-Rufen machen, alleine um auf meinen letzten Moment noch maximal für Verwirrung zu sorgen.
Ja, genau. Also ich traue den Leuten, die sowas machen, so viel Intelligenz gar nicht zu.
Okay, das kann sein.
Ich nehme das zurück. Ich nehme das zurück. Aber ich sag dir eines. Du kannst jetzt tolle Argumente dagegen finden und auch, das ist auch alles richtig und Utilitarismus hin oder her. So denken die Leute, die die Bild-Zeitung lesen, nicht. Und das sind die maximale Mehrheit. Und so denkt auch Friedrich Merz nicht und weite Teile der CDU und die AfD sowieso. Die Position der Grünen, dass man das mit kleinen Schritten macht. Im Übrigen wirken diese kleinen Schritte auch. Also ich habe gestern eine Zahl gelesen. Also wir sind jetzt Ende Januar 2025. Für das Jahr 2024 sind, ich glaube, 35% weniger Asylanträge gestellt worden und 40.000 Leute sind an der Grenze wieder zurückgeschickt worden und ich glaube 1.200 Schleuser sind gefasst worden. Also
ja, was das, wir da jetzt gerade im Wahlkampf sehen, insbesondere von Friedrich Merz, also von der CDU,
ja,
das ist noch nicht mal Symbolpolitik, was da passiert. Das wird, ja, das, ja, egal was der da sagt und was der da will und was der da fordert, nichts von dem wird so eintreten.
Ja,
bin ich fest
von überzeugt. Davon mal ganz abgesehen. Ich wollte nur sagen, diese kleinen Schritte, die die rot-grüne, blau-gelbe, rot-grün-gelbe Regierung
die Ampel
gemacht
hieß
hat.
Das Ding.
Das hieß die Ampel, genau. Die sind so falsch ja nicht gewesen. Das heißt, es wirkt ja, aber ohne dass man jetzt gleich riesig mit Flugzeugen nach Afghanistan fliegt, um da irgendwelche Leute hinzubringen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich, und da bin ich nochmal bei den Römern, die haben das dann auch gemacht. Und insofern haben die haben das Bürgerrecht verteilt. Ja, an Leute, die diese Kriterien sozusagen erfüllt haben und haben ihnen dann völlig die Tür geöffnet und gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Du bist ein vollwertiger Bürger dieses Reiches. Das müssen wir auch machen. Wir müssen einfach sagen, es gibt Kriterien, die musst du erfüllen und dazu gehört für mich wesentlich tatsächlich die deutsche Sprache. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, das stimmt schon, aber da muss wirklich nachweislich dran gearbeitet werden. Sie müssen die Gesetze achten, wie du und ich auch, und wenn sie das nicht tun, landen sie im Knast, wie du und ich auch. Und sie sollen halt gefälligst Steuern zahlen, beziehungsweise nicht nur Bürgergeld machen. Und so weiter. Also das sind so Sachen, die wir jetzt wirklich, finde ich, tun müssen. Und dann würde sich das möglicherweise auch lösen. Aber auf der anderen Seite, ich komme nochmal auf den Ausgangspunkt zurück. Die Debatte, die wir darüber führen, ist deshalb so extrem, weil wir uns unserer eigenen Herkunft nicht wirklich sicher sind. Und wenn man es auf den Punkt bringt, dann sind wir, was unsere nationale Identität angeht, als Deutsche relativ wurzellos. Weil wir haben keine langen Wurzeln wie die Franzosen beispielsweise. Und wir treffen jetzt auf Leute, die entwurzelt sind, weil sie haben alles zurückgelassen, was sie je besessen haben und kommen hier mit Hemd und Hose an. Und das Einzige, was jetzt die Entwurzelten von den Wurzellosen brauchen, ist Hilfe. Sonst nichts.
Ja.
Und das ist halt schwierig, weil du kannst Hilfe am besten leisten, wenn du selbst stabil bist. Und wenn du selbst sagst, okay, ich kann mir das leisten, ich bin sicher, dass ich das wieder reinkriege, das Geld oder was ich immer da machen muss, dann kann ich das auch locker machen. Da das aber nicht der Fall ist, gibt es halt einfach Schwierigkeiten. Und dazu kommt jetzt, und das will ich wirklich nicht verschweigen, natürlich on top noch die völlig idiotische Gesamtsituation, in der sich dieses Land befindet und in der sich auch die Welt befindet.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur dieses Land, ja.
Ja, ja, eben. Wo man dann sagt, jetzt ist irgendwo mal gut, jetzt muss mal irgendwas geändert werden, damit wir aus wenigstens einem dieser Kalamitäten herauskommen. Das ist jetzt leider im Moment jedenfalls die Politik gegenüber Migranten.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und Matthias' neuestes Buch, Die verunsicherte Nation, Deutschlands Migrationsgeschichte von der Völkerwanderung bis heute, erscheint am 11. März 2025.
Wer redet, ist nicht tot.